Der Predigtext zu diesem Sonntag steht ja im Matthäusevangelium Kapitel 8 und lautet vom Inhalt gleich: Vertraue mir, ich bin der ewige Fels. Ich will dich segnen, ich will dir helfen. Ich lese uns dort die Verse 5 bis 13. Diese Begebenheit in Kapernaum, wo ein Mann zu Jesus kam und um Hilfe bat für seine furchtbare, trübselige Situation, aus der er gerettet werden wollte. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Eine unglaublich wichtige und herausfordernde Begegnung, die Jesus Christus hier mit einem Heiden hatte, der von dieser Frömmigkeit, und wir können das übertragen auch in unsere Zeit, von dieser christlichen Frömmigkeit gar nichts wusste, der aber doch erkannte, dass wenn es Hilfe gibt, nur bei dem lebendigen Gott Hilfe geben kann. Und in dieser Begegnung in Kapernaum machte er das ganze Frömmlerwesen der frommen Leute der damaligen Zeit zu Schanden, die zwar viel von ihrer Frömmigkeit redeten, aber nicht glaubten, was sie sagten, nicht taten, was sie anderen mitteilten, was sie von anderen forderten, und glaubten, selbst zu verstehen. Der heidnische Hauptmann bewies, wie der direkte Zugang zu Gott zu suchen, anzunehmen und die Hilfe zu erwarten ist. Ich möchte, bevor wir noch näher auf dies Geschehen eingehen, vorausschicken, dass Gottes Wort die wahre Orientierung und Hilfe für das Leben sein muss und auch ist. Und Gott sandte sein Wort, und Jesus ist das fleischgewordene Wort, damit es in das Leben der Menschen eindringt. Nicht in den Kopf, sondern 30 Zentimeter tiefer ins Herz. Und alles, was ins Herz dringt, tut weh. Darum lesen so wenig Gottes Wort. Weil es weh tut, wenn man das Herz öffnet. Im Kopf tut's nicht weh, aber im Herzen. Denn im Herzen soll die Veränderung geschehen. Und durch den Propheten Jeremia, Kapitel 48, spricht ja der Herr im Blick auf Sortierung zwischen Heiden und zwischen dem auserwählten Volk, zwischen den Feinden Gottes und denen, die auf seiner Seite stehen: Verflucht sei, der das Herrnwerk lässig tut, und erklärt es auch weiter, wer das Schwert Gottes aufhält, dass es nicht Blut vergieße. Der das Schwert Gottes aufhält, dass es nicht Blut vergieße. Das ist natürlich kein populäres Wort, Blut vergießen. Aber hier soll gesagt werden, Gottes Wort will Scheidung bringen, das Unechte wegnehmen aus dem Leben der Menschen und das Echte hineinbringen. Und neutestamentlich wissen wir, ist das Schwert des Geistes das Wort des lebendigen Gottes. Das lesen wir auch in der Waffenrüstung im Epheserbrief, dass das Wort Gottes als Schwert bezeichnet wird. Und dieses Schwert tut etwas Unangenehmes. Es steht im Hebräerbrief. Es ist schärfer denn kein zweischneidiges Schwert und dringt durch, dass es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und ist sogar ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. So scharf ist Gottes Wort für das Leben des Einzelnen. Da wird nichts übersehen. Gottes Wort will durchdringen. Und warum? Warum will Gott so scharf schneiden? Weil er möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nicht irgendeiner Wahrheit, sondern der Wahrheit Gottes. Denn was Gott denkt, das allein ist wahr. Was der Mensch denkt, ist nicht wahr. Aber was Gott denkt, das ist wahr. Und der Herr Jesus sagte im Johannesevangelium, wer diese Wahrheit zulässt, was wird geschehen? Sie wird ihn frei machen, den Menschen. Die Wahrheit wird ihn frei machen. Gott hat also deine und meine Freiheit im Sinn. Darum muss er so scharf schneiden, weil so viel Fremdes da ist, was uns blockieren will, was uns nicht frei sein lässt, zum Handeln aus der Liebe und im Frieden. Wir lesen ja auch diese Worte durch den Mund des Propheten Ezekiel. Sie sind ja aktuell, wie zu jeder Zeit, wo der Herr sagt, ich freue mich nicht über den Tod des Gottlosen. Wer ist denn gottlos? Gottlos ist doch der, der seine eigenen Wege geht. Sondern ich will, spricht der Herr in Ezekiel 18, dass sich der Sünder bekehrt und von seinen eigenen Wegen Abstand nimmt. Denn wer auf eigenen Wegen ist, ist gottlos. Getrennt von Gott. Alle eigenen Wege sind Wege der Gottlosigkeit, spricht der Herr. Ich habe keine Freude daran, dass jemand auf seinen eigenen gottlosen Wegen zugrunde geht, sondern ich will, spricht der Herr, dass sich jedermann bekehrt und sich auf meine Wege setzen lässt und lebt. Und lebt. Wir lesen ja auch im Neuen Testament, das möchte ich uns als Vorspann auch nochmal vors Herz stellen, welche Funktion das Wort Gottes unter uns ausüben soll, unter den Menschen. In 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es ja, dass das Wort Gottes, alle Schrift, nütze ist, den Menschen zu unterweisen, ihn zurechtzubringen. Zu seiner Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Hier merken wir den Widerstand schon im Leben des Menschen, warum er gar nicht gerne die Bibel liest. Er hat Angst, erzogen zu werden. Und zwar in eine Richtung, die er gar nicht möchte. Gott erzieht ja immer zu sich hin. Er erzieht nicht den Menschen zum Menschen hin. Er erzieht zu sich hin. Und dazu ist Gottes Wort gegeben. Der Mensch soll leben durch diese erzieherische Liebe des lebendigen Gottes. Und ich denke auch, wenn wir so die vergangene Lebenswoche betrachten, wo haben wir Ausschau gehalten nach der erziehenden Liebe Gottes, dass wir da ein Manko zu verzeichnen haben. Dass wir oft Ausschau halten nach dem, was wir tun können und wollen und glauben zu müssen. Aber nicht nach dem, was Gott will. Wir bitten höchstens um den Segen Gottes für unsere Planungen. Als ob sich Gott für unsere Planungen interessiert. Das Fragen nach seinen Wegen soll vorherrschen. Im Leben nicht nur der gläubig gewordenen, sondern aller Menschen. Gott will alle auf diesen seinen Weg bringen. Und so war es ja hier auch in Kapernaum. Überhaupt überall, wo Jesus Christus hinkam und hinkommt, auch heute durch seinen Geist, finden sich hilfesuchende Menschen ein und ablehnende. Hier in Kapernaum waren beide vorhanden. Nicht? Der Hauptmann kam, suchte Hilfe, aber da waren auch fromme Leute, Pharisäer. Die suchten diese nicht. Sie waren ja alles schon recht. Sie waren ja schon gut. Ja, sie brauchten ja keine Korrektur mehr. Sie wussten ja schon alles. Jesus in Kapernaum. Dieser Name Kapernaum bedeutet ja Dorf oder Ort der Tröstung, des Trostes. Und obwohl diese Stätte schon den Namen trug, dass hier Menschen getröstet werden sollten, musste Jesus später über diesen Ort ein Wehe, ein Gerichtswehe ausrufen. Wir könnten es ja auch so gleichsetzen mit uns Menschen, dass Gott uns trösten will, aber wenn er uns nicht trösten kann, weil wir uns selbst trösten wollen, kommt das Gerichtswehe über unserem Leben. Und er sprach dann über Kapernaum in Matthäus 11 ein Wehe aus, wehe dir, Kapernaum. Du bist bis an den Himmel erhoben. In deiner Mitte bin ich gewesen, aber du wirst hinuntergestoßen bis in die Hölle, weil du die Tröstung nicht angenommen hast. Genau an diesem Ort der Entscheidung fand nun diese Begegnung mit dem heidnischen Hauptmann statt, der die einzig wirkliche Hilfe nicht bei Menschen, sondern bei Gott suchte. Mein Knecht liegt zu Hause, er ist gelähmt, er hat große Qual. Und hier gab es jetzt gar keine lange Diskussion, und das ist Wunderbare, wenn wir mit dem lebendigen Gott zu tun haben. Der fragt nicht, ja, wie ist denn das geschehen? Ist er vielleicht gestürzt oder hat er die Grippe gehabt oder, ja, wurde gar nicht darüber lange geredet. Bei Gott braucht man nicht diese Diskussion, die unter Menschen geführt werden, sondern Jesus sagt, ich will. Ich will. Ich komme. Gar keine Rückfrage. Ich bin ja da, um dir zu helfen. Die Frage ist ja nur immer, ob du dir helfen lassen willst. Jesus demonstrierte sofort die Bereitschaft, jedem zu helfen, der zu ihm kommt. Wir lesen ja nicht umsonst in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott hat seine Bereitschaft schon längst erklärt, für uns zu segnen. Wir brauchen gar nicht mehr darauf zu warten. Er hat es zugesagt. Auch in Stellen des Alten Testamentes wird es schon sehr deutlich. Wir lesen ja im Psalm 50, wir kennen das ja, diese Telefonnummer Gottes, Vers 15. Rufe mich an in der Not. Ich will. Ich bin ja schon längst bereit. Ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Oder denken wir an das Wort an Propheten Jesaja. wo es im 55. Kapitel heißt, Vers 6, sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, solange er da ist, er will. Er will helfen. Und er sagt, der Gottlose soll von seinen Wegen ablassen, der Übeltäter von seinen Gedanken, er soll sich zum Herrn bekehren, dann wird er sich seiner erbarmen. Ganz einfache Formel. Gar kein Problem. Merken wir, Gott redet mit uns Menschen. Und er will uns in die Schranken verweisen, wer wir sind und wo wir hingehören. Nämlich bloß Menschen, bloß Geschöpfe. Wir sind nicht der Schöpfer. Rufe mich an, den Schöpfer. Ich will dich unterweisen. Oder auch in dem Psalmwort 91, da kommt das so nochmal ganz klar zum Tragen, zum Vorschein. Da heißt es in Vers 1 und 2 und 15, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht, o, meine Zuversicht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und was ist das für ein Mensch? Vers 15, der ruft mich an. Darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Mein Knecht liegt krank. Ich will. Ich komme. Ich bin für dich. Ich will ihn gesund machen. Eine absolute Bereitschaft Gottes, uns in allen Bereichen des Lebens, wo es nötig ist, zu segnen. Niemand muss mehr allein handeln. Niemand muss mehr allein entscheiden. Niemand muss sich allein tragen. Niemand muss sich selbst den Weg zum guten Leben und Ziel bereiten. Alle Beschwernisse, wie sie auch heißen, jeder kann ja seine eigenen einfügen, dürfen im Glauben vor Jesus Christus ausgebreitet werden. Er ist bereit zur Hilfe. Er hilft und gibt Frieden im Herzen. Jesus sagt, ich will dich erquicken. Glaubst du das noch? Wenn du das glaubst, dann wirst du es erwarten. Dann wirst du dich an ihn wenden mit deinen Fragen. Kommt her zu mir, spricht der Herr, ich will es. Oder durch den Mund des Propheten Jesaja, Kapitel 44, ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ja, der Herr will neuen Segen für dein abgestumpftes Glaubensleben geben. Du bist so ausgetrocknet vielleicht, ja? So gedämpft und abgekämpft, verbraucht. Du bist gar kein Segen mehr für andere, hast du gemerkt. Du kommst selbst mit dir kaum zurecht, geschweige denn mit anderen. Gott will auf diesen ausgedörrten Boden deines Herzens neue Segenströme ausgießen. Du sollst ein fruchtbares Land sein. Willst du, dass er das tut? Sehnst du dich danach? Manche sagen ja ganz schnell ja. Aber Gott sieht ja unser Herz an und er klagt manchmal über uns. So wie er auch über die Menschen vor der Sintflut klagte und sagt, die Menschen wollen sich nicht mehr strafen lassen durch meinen Geist. Sie wollen nicht, dass ich in ihr Leben hineinrede. Sie weigern sich, mein Wort anzunehmen. Das sieht Gott, obwohl auch in Israel ja viele fromm waren und gebetet haben. Und Gott sagt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Du weigerst dich in Wahrheit, mein Wort anzunehmen. Du führst Gottesdienste durch. Du gibst Opfer. Du singst fromme Lieder. Aber im Herzen weigerst du dich, Gottes Wort anzunehmen? Darum musste der Herr auch zu dem Volk Israel sprechen und sagen, mein Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Ich mag eure Opfer nicht riechen. Das Geplärr eurer Lieder will ich gar nicht mehr hören. So urteilt Gott. Er weiß, dass so viel Widerspenstiges da sein kann im Leben der Menschen, die auf der einen Seite sagen, ja, ja, ich will ja dir folgen. Aber ihr Herz sagt nein. Gott sucht unser Herz. Und das war auch in Kapernaum so, im unsichtbaren Bereich zu sehen, wer sucht von Herzen Gott. Und wer nur mit dem Kopf, mit den Worten. Denn wer Ja sagt zu Gottes Hilfe, muss sie auch so annehmen wollen, wie sie gegeben wird. An einer anderen Stelle in Lukas 9 sprach der Herr Jesus ja mit drei Leuten. Die sagten, ja, wir wollen dir folgen, wo du hingehst. Oh, willst du das wirklich? Da sagt der Herr Jesus, pass auf. Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Willst du immer noch folgen? Ah, jetzt sieht es schon wieder anders aus. Liebe Geschwister, das sind doch alles Worte, die unser persönliches Leben auch betreffen. Es geht ja nicht nur um die Betrachtung von Menschen, die so geredet haben in der Vergangenheit, sondern das sind doch wir. Sind wir bereit, diesen entbehrungsreichen Weg zu gehen? Zu einem anderen sagte der Herr, komm, folge mir nach. Oh ja, das will ich schon gerne, aber ich habe noch was zu tun. Ich will noch meinen Vater begraben. So. Also willst du nicht folgen. Denn mit einem Aber kannst du mir nicht folgen. Entweder du folgst oder du gehst nach Hause. Und zu einem Dritten sagt er auch, komm, folge mir nach. Ja, das will ich, aber ich will erst auf Wiedersehen sagen. Abschied machen. Abschiedsfest zu Hause. So. Da kannst du mir nicht folgen. Das heißt, du bist nicht bereit, auf mein Wort hin sofort Ja zu sagen. Du hast immer Einwände, was du erst noch machen willst. Merken wir, da ist dieser Herzensunterschied, der ja auch bei uns sich leicht einschleichen kann. Ja, Herr, wir wollen dir folgen, aber du kennst doch meine Situation. Du kennst doch meine Familie, meine Ehe, meinen Beruf. Du kennst die Geschwister der Gemeinde, die mir immer im Wege stehen. Ja, alles sowas. Du kennst doch die Irrlehren in dieser Welt. Die hindern mich. Ach, was kann man da alles aufzählen, nicht? Du betest, Herr, hilf mir in dieser und jener Angelegenheit. Und der Herr sagt, ja, ich will. Aber willst du auch wirklich? Diesbezüglich noch ein Beispiel von diesem reichen Jüngling, der kam ja auch und sagt, Herr, sag mir einfach, was ich tun muss, um das ewige Leben zu ererben. Ich will es. So, willst du es wirklich? Gut, dann reden wir darüber. Dann geh hin, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen und folge mir nach, wenn du willst, dass wir darüber reden. Ja, so habe ich mir das natürlich nicht vorgestellt. Und dann lesen wir, und er ging traurig hinweg. Ja, was denn, wolltest du denn nun wissen, wie du mit mir leben kannst? Oder wolltest du es nicht? Erkenne dich doch selbst, ob du aufrichtig bist. Allerdings gibt es auch andere Einwendungen, wie vielleicht der Hauptmann ja auch sagte, ach, du willst zu mir kommen. Ich bin gar nicht wertvoll. In meine Gegenwart kannst du gar nicht kommen, mein Haus auch nicht. Ich bin ein sündiger Mensch, ich bin einfacher Mensch. Gott, zu mir kommen geht doch gar nicht. Da gab es auch den Apostel Petrus, bevor er Apostel war, der hat das auch gesagt. Erst war er ein Rebell und sagte, was will uns denn dieser Jesus schon sagen? Ich bin ein Fischer. Ich habe die ganze Nacht gearbeitet und keinen Fisch gefangen. Und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, fahr hinaus auf den See Genezareth und werf das Netz aus. Das ist ja eine Zumutung. Aber er beugte sich diesem Wort, denn es war sehr stark. Ich will dir helfen. Und als er merkte, das Wort stimmt, sagte er, Herr, jetzt musst du weggehen von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Was sagt der Herr? Ja, ja, du hast recht. Mit dir kann ich überhaupt nichts anfangen. Nein, nein. Er sagt, das weiß ich doch. Ich gehe nicht raus. Ich bleib bei dir. Du sollst Menschenfischer werden. Egal wie schlecht du warst. Ich will dir doch helfen. Sünde und Sündenerkenntnis trennt nicht von der Hilfe Gottes, sondern nur, wenn das Herz sich verschließt und sagt, ich brauche keine Hilfe, ich helfe mir schon selbst. Glaube ist der Weg zur absoluten Hilfe Gottes, Glaube und Vertrauen. Steht auch im Neuen Testament geschrieben, im Hebräerbrief, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben. Liebe Geschwister, das ist ja nicht nur ein Ab- und Zu-Glaube, den ich mal einsetzen kann und dann wende ich mich wieder ab, wenn es besser geht und mach wieder meines. Nein, hier ist Glaube in der Kontinuität gemeint. Das heißt also eine Glaubenssubstanz, die sich immer fortbewegt. Und immer neue Bereiche einnimmt. Ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, heißt es ja hier, wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er da ist und dass er denen, die ihn suchen, auch die Hilfe und den Lohn gibt. Wer das nicht glaubt, wird göttliche Hilfe nicht erfahren. Und dann kam diese Demonstration des Glaubens in Kapernaum. Und die stieß alle frommen Leute dort um. Jesus sagt, ich will in dein Haus kommen. Und da sagt der Hauptmann, der Heide, der über 100 Leute das Sagen hatte, das ist gar nicht nötig. Du brauchst ja nur ein Wort sagen. Ich weiß, wenn du nur ein Wort sagst, geschieht das. Ich muss das gar nicht erst sehen. Der Glaube muss nicht erst Beweise sehen, sondern er weiß, Gott redet und hält sein Wort. Du brauchst nur ein Wort sagen und mein Knecht wird gesund. Denn ich bin auch ein Mann der Obrigkeit. Wenn ich zu einem meiner Untertanen sage, tu das, dann tu das. Ich muss gar nicht nachkontrollieren, ob es so ist. Ich weiß, es geht. Ich muss gar nicht gucken. Wenn ich sage, komm her, dann kommt er her. Du brauchst nur ein Wort sagen. Ich muss nicht vorab optische Beweise haben, dass du der Herr bist und dass du helfen kannst, sondern sag nur, dass er gesund werden soll und das geschieht. Weiß ich genau. Und da sagt Jesus, und er wendet sich ganz bewusst den frommen Leuten zu und sagt, daran nehmt euch ein Beispiel. Solch einen Glauben habe ich unter den Frommen in Israel nicht gefunden, wie bei diesem Heiden, den ihr verachtet. Ja, die Heiden wurden ja verachtet. Man dachte ja, sie hätten gar keine Chance zum Leben. Keine Chance zur Gemeinschaft mit Gott. Dabei steht das schon im Alten Testament. Im Psalm 86 haben wir ja nun gehört, da steht in Vers 9, dass ja Gott sich den Heiden zuwendet und will, dass sie kommen zu ihm, alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr. Und sie werden deinen Namen ehren. Oder denken wir an das Wort durch den Propheten Jesaja. Ja, da kriegen wir eine ganz andere Schau für die Menschen, die vielleicht nicht so sind wie wir, die noch außerhalb des Glaubens stehen, für die wir so wenig Hoffnung haben. Vielleicht glauben die tiefer und besser als wir. Bloß wir haben es nicht gemerkt, weil wir unseren Maßstab an ihnen messen wollten. Und nicht das, was Gott an ihnen tut, ja? In Jesaja 2, Vers 2, zur letzten Zeit wird der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Ja, das werden die Nationen und die Heiden sagen. Und werden zum Erstaunen der Frommen an ihnen vorbeiziehen nach Jerusalem. Ja, wo kommen die denn her? Weil sie Glauben haben. Weil sie Hoffnung zum lebendigen Gott haben. Durch den Mund des Propheten Sacharja, Kapitel 8, Vers 23, lesen wir Gleiches. Da steht so, spricht der Herr Zebaoth, zu der Zeit werden 10 Männer aus den Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Ja, die Heiden, wo kommt ihr denn nun her? Du hast ja gar nicht das alles durchgemacht, was ich erstmal durchgemacht habe als Christ. Jetzt bist du plötzlich da. Jesus sagt, schaut, solchen Glauben habe ich unter den Frommen nicht gefunden, wie bei dem. Und ich sage euch, und das war ein starkes Wort, dass die von Osten, Westen, Norden, Süden, für die ihr keine Hoffnung habt, eher im Reiche Gottes sitzen als die, die da fromm gelehrt sind. Die Kinder des Reichs werden ausgestoßen in die Finsternis. Da wird heulen und Zähneklappern sein. Aber die anderen werden hineingehen. Die Glauben haben an den lebendigen Gott, die nicht zweifeln an ihm und ihr Leben völlig ihm ausliefern. Wir singen ja manchmal dieses Lied mit dem Refrain, ach, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Die erste Strophe lautet ja so, Fragezeichen, dir fehlt wohl noch dieser Friede. Dir fehlt wohl noch dieser Friede. Dein Herz ist freudenleer. Dein Auge blickt zu müde, dein Gang ist matt und schwer. Und dann kommt es, oh, dass du könntest glauben. Du würdest Wunder sehen. Es würde dir dein Jesus allzeit zur Seite stehen. Liebe Geschwister, das ist ja ein Trostwort, aber zugleich eine Mahnung auch für uns in dieser Zeit, dass wir nicht nachlassen, dem lebendigen Gott zu vertrauen. Es kommt in der Nachfolge Jesu nicht auf unsere Kraft an, sondern auf seine Führung durch den Heiligen Geist. Wie es auch im Propheten Sacharja heißt, ja nicht durch Kraft, nicht durch Hehe, sondern durch seinen Geist geschieht es. Und wir haben ja segensreiche Beispiele, die uns das immer deutlich machen, nicht allein schon als das Volk Israel das Land einnehmen sollte und die erste Stadt Jericho, die so fest ummauert war, uneinnehmbar schien. Ja, haben sie denn nun einen Kampf führen können, um die Leute in Jericho zu besiegen? Oh nein! Sie haben was ganz äußerlich Unsinniges getan. Sie sind jeden Tag um diese Stadt rumgelaufen. Ja, so kann man doch keinen Sieg erringen. 7 Tage lang. Und dann haben sie eine Posaune geblasen, wie es Gott gesagt hat. Und dann fielen die Mauern ein. Und sie gingen einfach rein, nahmen alles ein. Durch meinen Geist, spricht der Herr, will ich das tun. Oder denken wir auch an das, wir hatten ja kürzlich das Zeugnis hier vom Gideon-Bund. Und der Gideon-Bund beruft sich ja auch immer auf die Gideon-Geschichte. Ist ja schon schwer, in den Krieg zu ziehen. Aber als es ging, um die Midianiter, sie zurückzudrängen, meldeten sich 32.000 Leute. Hätte man noch froh sein können. Zumal das Heer der Midianiter weit über 100.000 groß war. Und was sagt Gott? Da mache ich nicht mit. Gideon sagt denen, die sowieso nicht so gerne gekommen sind und ängstlich sind, die sollen gleich wieder nach Hause gehen. Ich kann sie nicht gebrauchen. Da waren viele froh. Sie gingen nach Hause, 22.000, 10.000, so lesen wir, blieben übrig. Und der Herr sagt, da mache ich nicht mit. Ja, wieso denn? Sind bloß 10.000? Nein, mache ich nicht mit. Denn dann würdet ihr sagen, ihr seid zu stark gewesen und hättet den Sieg errungen. Nein, mache ich nicht mit. Da müsst ihr alleine gehen. Gideon, geh an die Quelle Harod, wir wollen alle einer Prüfung unterziehen. Da gibt es welche, die vor Durst gleich mit dem Kopf ins Wasser fallen und andere, die in einer Bereitschaftsposition das Wasser mit der Hand schöpfen und daraus trinken. Sortiere sie. Und Gideon wurde immer blasser bei dieser Sortierung. Warum? Weil immer weniger da waren, die das Wasser mit der Hand geschöpft haben, waren es bloß noch 300. Oh, also da ist ja alles aus. Nein, sagt er, genau das sind die Leute, mit denen du über die 100.000 Feinde siegreich sein wirst. Ja, dann müssen wir zumindest eine echte Waffenrüstung haben. Na gut, die kriegt ihr. Einen leeren Tonkrug, eine Posaune, eine Fackel, kriegt ihr. Na, das geht doch nicht. Und ob das geht? Denn ich bin der Herr. Und ich werde die Feinde besiegen. Ihr werdet stille sein. Und ihr werdet mir glauben und vertrauen müssen. Und wenn ihr das nicht tut, geht alles den Bach runter. Wir lesen weiter. Diese 300 Leute haben geglaubt und vertraut. Und sie haben so Unsinniges getan, was man im Krieg eigentlich nicht tut. Wenn man gegen einen Panzer bloß einen Tonkrug zerschmeißt. Und ein bisschen mit der Fackel so leuchtet. Und dann auch noch ein Liedchen spielt durch die Posaune. Das macht man nicht. Aber Gott hat gesagt, das macht ihr so. Denn es geht um mich, es geht nicht um euch. Und als sie das so taten, erlebten sie das Wunder, dass Jesus Christus sich übertrage, das sagt, ich will dir helfen. War ein Getümmel. Viele brachten sich um von den Feinden. Keiner wusste mehr, wo er hingehört. Der Rest floh. Israel war befreit. Merken wir? Und ein letztes dahingehend, als nach der Auferstehung Jesu die Jünger wieder das Zepter in die Hand nehmen wollten. Oh, ich hab Hunger. Wir wollen hingehen, fischen. Ja, das kennen wir doch. Wir sind doch Fischer. Jeder macht, was er kann, ne? Jeder in seinem Berufsleben. Da sind wir die Kings und da werden wir uns schon voranbringen. Ja, gut, sagten die anderen, machen wir auch, sind ja auch Fischer. Aber dann steht geschrieben, sie fingen 0,0. 0,0. Und dann kam der Herr Jesus und sagt, ach Kinder, habt ihr gar nichts zu essen? Nein. Na, dann kommt her. Kommt her, ich hab was bereit. Und werft euer Netz jetzt mal aus. Auf mein Wort hin wird was drin sein. Und es war so. Ganze Nacht nichts gefangen. Wir würden heute sagen, zu Tode geschuftet. Gott sagt, ich will. Du musst Glauben haben. Glauben und Vertrauen zu deinem Schöpfer. Und er wird dich segnen. Da hat William MacDonald Folgendes der Bibellehrer geschrieben. Vieles an sogenannter christlicher Arbeit würde auch sehr gut weiterlaufen, wenn es keinen Heiligen Geist gäbe. Aber echte Arbeit für den Herrn ist dergestalt, dass sie ihn unersetzlich macht, indem sie den geistlichen Kampf nicht mit fleischlichen Waffen führen, sondern mit Gebet, Glauben und dem Worte Gottes. Ruf mich an, spricht der Herr, so will ich dir antworten und helfen. Gib mir dein Herz, mein Sohn. Gib mir dein Leben. Gott ist wirklich treu. Und er steht zu denen, die solchen Glauben haben, wie der Hauptmann von Kapernaum. Sprich nur ein Wort, dann wird alles anders bei mir. Ich vertraue dir, mein Jesus. Amen.